es waren wirklich starke Auf- und Abwärtsbewegungen des Flugzeuges, starke Geschwindigkeitsschwankungen, der Autopilot ist rausgefallen. Das heißt, wir waren damit beschäftigt, im Cockpit das Flugzeug erstmal zu stabilisieren.
Erinnert sich Pilot Frank Blanken an heftige Turbulenzen bei einem Flug. Wie sich solche Turbulenzen durch die Klimaerwärmung verändern, dazu später mehr. Außerdem geht es bei uns um Schwermetalle in Tampons. Und wir feiern 50 Jahre Umweltbundesamt. Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Chaos zum Ferienbeginn. Das gab es für Urlauber diese Woche an mehreren deutschen Flughäfen. Der Grund: ein misslungenes Software-Update in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Es hat weltweit für Computerprobleme gesorgt. Nicht nur an Airports, sondern auch bei Rundfunksendern, in Krankenhäusern, bei Banken und an anderen Stellen. Ein nerviger Start in den Urlaub, der könnte uns aber auch nächste Woche blühen, ganz ohne Computerpanne. Denn dann beginnen zu guter Letzt die Schulferien in Baden-Württemberg und Bayern. Auf den Autobahnen dürfte es sich deshalb wieder stauen. Die schlechte Nachricht: steckt man einmal drin, dann hilft nur noch Aussitzen. Aber dass es erst gar nicht zum Stau kommt, daran arbeiten zahlreiche Profis. Und man kann auch als Autofahrer etwas dazu beitragen. Florian Falzeder berichtet.
Rückblick: Mitte Mai, Pfingstsamstag, 6 Uhr morgens. Rund 1000 Kameras filmen die südbayerischen Autobahnen. Michael Hösch und seine Kollegen in der Münchner Verkehrs- und Betriebszentrale der Autobahn wappnen sich für den traditionell verkehrsreichen Reisetag.
Das ist jetzt nicht so wie bei einer klassischen Rush-Hour oder sowas, wo der Verkehr anschwillt und dann wieder abschwillen wird. Das wird heute wahrscheinlich den ganzen Tag so passieren, mal mehr, mal weniger. Aber wir erwarten natürlich am Vormittag schon den deutlichen Peak in dieser verkehrlichen Welle, die da auf uns zurollen wird.
Im Idealfall können Sie in der Verkehrszentrale Staus erahnen, bevor sie entstehen, oder zumindest eingreifen, bevor es gefährlich wird. Wie an diesem Pfingstsamstag, kurz nach 8. Hüsch und seine Kollegen rufen bei der Polizei in Garmisch an. Ein Tunnel soll gesperrt werden, denn Stau dort bedeutet Brandgefahr. Eine Sperrung ist also besser als Stau im Tunnel. Damit es gar nicht zum Stau kommt, daran arbeitet Lisa Kessler an der Technischen Universität München. Die Ursachen von Staus sind erstens, wenig überraschend, viele Autos.
Das zweite ist, wir haben eine gewisse Engstelle. Das heißt, wir brauchen zum Beispiel eine Spur, die aufhört, oder eine Baustelle. Und als drittes brauchen wir ein auslösendes Moment. Das kann zum Beispiel sein ein Bremsmanöver von einem einzelnen Fahrzeug, also von einer einzelnen Person, die dadurch dann aber den Stau für die ganze Strecke erzeugt.
Heißt, beim Fahren Rücksicht auf die anderen nehmen, nicht abrupt die Spur wechseln und die anderen zum Bremsen zwingen, denn das kann Stau erzeugen. Defensives Fahren ist deutlich besser, aber das müssten alle auf der Autobahn machen, unrealistisch. Helfen könnten selbstfahrende Autos oder Fahrassistenten, denn Computer fahren meist rücksichtsvoller, Bremsen vorausschauender. Um Staus zu vermeiden, wird auch oft vorgeschlagen, Autobahnen auszubauen. Das sei aber nur in Einzelfällen sinnvoll, sagt Verkehrswissenschaftlerin Lisa Kessler.
Ein Ausbau einer Autobahn macht dann Sinn, wenn man wenig Alternativrouten hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel sich die A8 anschaut Richtung Österreich, da gibt es wenig Alternativrouten. Da ist es dann sinnvoll, um die ganzen Verkehrsbelastungen gerade bei Urlaubszeiten abzufangen, dass man dort sich auf den Ausbau konzentriert.
Alle Autobahnen auszubauen, auf denen es sich ab und an staut, wäre einerseits teuer, andererseits würde das die Autobahn attraktiver machen, mehr Menschen anziehen, im Endeffekt also mehr Autos, wieder Staugefahr. Es gibt aber noch eine Stellschraube, das richtige Tempo. Weder zu hoch noch zu niedrig. Das Optimaltempo lässt sich mathematisch und mit Simulationen berechnen.
Daher liegt das Optimum etwa bei 80 km/h, das zeigt die Forschung. Und mit 80 km/h, was auch die Lkw-Geschwindigkeit im Wesentlichen ist, hat man insgesamt das höchste Verkehrsdurchkommen.
Mit Tempo 80 auf der Autobahn kommen 500 Autos mehr pro Stunde flüssig durch als zum Beispiel bei 120 km/h. Aber selbst bei optimalen 80 km/h gilt, zu viele Autos auf einer Strecke bedeuten Stau. Deshalb ist immer noch einer der besten Tipps auch einer der einfachsten. Dann fahren, wenn weniger unterwegs sind, und sich vorab informieren. Zum Beispiel über die BR-Verkehrsmeldungen oder den ADAC-Staumelder.
Ein Beitrag von Florian Falzeder. Wer nicht mit dem Auto, sondern mit dem Flugzeug in die Ferien startet, der tut das in diesem Jahr vielleicht mit besonders gemischten Gefühlen, aus Angst vor Turbulenzen. Die Maschine wackelt plötzlich oder sackt ein Stück ab, die Anschnallzeichen leuchten auf und der Magen findet das alles nicht besonders toll. In eher harmloser Form hat das wahrscheinlich jeder, der fliegt, schon einmal mitbekommen. Doch in den vergangenen Monaten sind einige Maschinen in so starke Turbulenzen geraten, dass gleich mehrere Dutzend Passagiere verletzt wurden. Auf einem Flug starb sogar ein Fluggast. Forschende prognostizieren, dass die Klimaerwärmung zu mehr Turbulenzen führt und dass diese wohl auch stärker werden. Mehr dazu von Johannes Rostäuscher.
Frank Blanken ist Flugkapitän bei Condor, Vorstandsmitglied bei der Pilotenvereinigung Cockpit und seit 35 Jahren aktiver Pilot. Seine heftigste Turbulenz erlebte er auf einem Flug von Frankfurt Richtung Malediven über dem Iran.
Wir hatten das nur mitbekommen, dass der entgegenkommende Verkehr relativ aufgeregt, das hat man an dem Stresslevel in der Stimme gehört, nach Turbulenzen im türkischen Luftraum gefragt hat. Und dann haben wir die gefragt, was sie denn im iranischen Luftraum da so erlebt hätten. Die haben halt von diesen Severe Turbulences gesprochen. Und dann sind wir in den iranischen Luftraum eingeflogen und dann ging es auch los.
Zum Glück war die Mannschaft vom entgegenkommenden Flugzeug vorgewarnt. Passagiere und Flugbegleiter waren rechtzeitig angeschnallt.
Es waren Severe Turbulences, also wirklich starke Auf- und Abwärtsbewegungen des Flugzeuges, starke Geschwindigkeitsschwankungen, der Autopilot ist rausgefallen. Das heißt, wir waren damit beschäftigt, im Cockpit das Flugzeug erstmal zu stabilisieren.
Für Blanken war auch die heftigste Turbulenz seines Lebens am Ende dann doch Routine.
Man ist so fokussiert, man ist trainiert darauf und das hat eigentlich gut funktioniert, muss man sagen.
Turbulenzen sind eigentlich nichts anderes als plötzliche und heftige Luftbewegungen. Der Wind nimmt schlagartig zu oder er wechselt ohne Vorwarnung und oft nur auf kurze Distanz plötzlich die Richtung.
Die Luft, die sich um das Flugzeug bewegt, erzeugt ja auch den Auftrieb des Flugzeuges, ne? Und wenn auf einmal 20, 30, 40 Knoten fehlen, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Auftrieb und dann kann es diese Absackbewegung geben.
Zu erwarten sind solche Windveränderungen oder Scherungen, wie sie auch heißen, in Wolken, besonders in Gewitterwolken, aber da fliegen Verkehrsflugzeuge normalerweise nicht rein, außerdem an Berghängen. Und dann gibt es noch die tückischen, die man nicht vorhersehen kann, die auch kein Radar erfasst, die Klarluftturbulenzen oder in Fliegersprache die Clear Air Turbulences. Alle nehmen durch den Klimawandel zu. Nach einer aktuellen Auswertung der Meteorologischen Fakultät der englischen Universität Reading hat in den vergangenen 40 Jahren die Zahl der beobachteten leichten Turbulenzen um 17% zugenommen, die der mittleren um 37% und die der schweren um 55%. Ein Grund dafür? Anders als am Boden wirkt sich der Klimawandel in großer Höhe über dem Äquator stärker aus als über den Polen. Der Temperaturunterschied zwischen Äquator und Pol wird also noch größer. Björn Rüdiger Beckmann, Luftfahrtexperte beim Deutschen Wetterdienst.
Oben verstärkt sich das und das führt dann zu einer Verstärkung des zonalen Windes in den Höhenbereichen, in dem auch die Flugzeuge unterwegs sind. Und dann im Zuge dieser Verstärkung muss man auch mit höheren vertikalen Windscherungen in Form dieser Clear-Air-Turbulenz rechnen.
Anders gesagt, größere Temperaturunterschiede, stärkere Winde, stärkere Windabweichungen. Die Flugzeuge sind eigentlich für so etwas ausgelegt. Allerdings die Scherungen führen zu Materialermüdung, was die Fluggesellschaften natürlich Geld kostet. Das dürfte in Zukunft mehr werden.
Also wenn man jetzt das schlimmste Klimaszenario annimmt, nach dem Motto, also wir Menschen verändern unser Verhalten nicht, dann muss man da über Europa, Nordatlantik, also da, wo wir die vielen Flugrouten haben, da mit einer Verdopplung der heutigen Häufigkeit der Severe-Turbulenz-Ereignisse rechnen.
Was sich allerdings im Vergleich zu anderen Folgen des Klimawandels eher harmlos anhört. Ohnehin, um Personenschäden, die allerdings nicht unerheblich sein können, bis hin zu schweren Rückgratverletzungen zu vermeiden, gibt es eine einfache Methode. Für Frank Blanken die wichtigste Lehre aus den bisherigen Ereignissen.
Dass sich die Gäste bitte unbedingt anschnallen sollen, wenn sie auf ihren Sitzen sitzen. Und wenn die Anschnallzeichen angestellt werden, bitte zu ihren Sitzen zurückkehren und sich dann auch anschnallen. Dem Flugzeug kann nichts passieren. Die Verletzungen und die Folgen und die Risiken entstehen dadurch, dass die Gäste nicht angeschnallt sind.
Wie Klimaerwärmung und Turbulenzen zusammenhängen, Johannes Rostäuscher berichtete. Der Krieg im Gazastreifen fordert täglich Opfer. Die Kliniken müssen sich um immer mehr Menschen kümmern. Darunter sind viele, die nicht nur körperlich versehrt sind, sondern auch psychische Probleme haben. Am größten Krankenhaus in Israel entwickeln Medizinerinnen und Mediziner deshalb neue Behandlungsmethoden, und sie setzen auf künstliche Intelligenz. Bettina Meier.
It sounds like worries and thoughts are keeping you awake. Can you share more about these worries?
Liv befragt eine Patientin, die am 7. Oktober, dem Tag der Terrorattacke der Hamas, geflüchtet ist und seither kaum noch schlafen kann. Braucht sie dringend psychologische Hilfe? Liv ist keine Ärztin, sondern ein Chatbot, eine künstliche Intelligenz, die das Sheba-Krankenhaus nahe Tel Aviv entwickelt. Liv soll Patienten vorsortieren, weil Ärzte und Psychologen im Krieg an ihre Grenzen kommen. Aus der Not heraus entwickeln die Mediziner neuartige Behandlungsansätze, sagt Asaf Kasbi, stellvertretender Leiter der Psychiatrie des Sheba-Krankenhauses. Krieg ist auch ein Beschleuniger für Entwicklung und Innovation. Das passiert hier gerade. Die meisten Menschen, die psychische Probleme haben, gehen zum Allgemeinarzt. Der verschreibt irgendein Medikament, redet kurz mit einem, das war's. Liv soll das ändern, den Ärzten bei der Diagnose helfen und Zeit sparen. Neben dem neuen intelligenten Programm für Triage probieren Therapeuten von Sheba gerade eine weitere neue Behandlungsmethode aus.
Okay, so we're going to play now. Okay? Bananas.
Aaron Baus streckt die Arme, bückt sich, versucht Bananen aufzufangen, die aus einem Blätterdickicht fallen. Virtuell, denn in dem Raum, in dem der an den Beinen verletzte Soldat trainiert, projizieren Beamer einen Dschungel an alle Wände. Es gibt interaktive Elemente, wie die Bananen, die auf Berührung reagieren. Aaron muss Punkte sammeln, er holt tief Luft.
Okay.
Puh, ich habe versucht, in die Ecke zu kommen, um Bananen auf beiden Seiten zu greifen. Hat nicht geklappt. Aber cool, es macht Spaß. Haben Sie noch mehr Spiele? Mit dem neuen virtuellen Übungsraum seien viele Szenarien denkbar, die die Therapeuten für ihre Patienten entwerfen können. Viele Patienten sind derzeit verletzte Soldaten oder Überlebende der Terrorangriffe vom 7. Oktober. Nie ist der Patient mit der Technik allein. Ein Therapeut ist immer dabei, sagt Maya Ehrlich. Die Neuropsychologin leitet das virtuelle Therapieprojekt. Beamer und Sensoren werden in Schulen für smartes Lernen eingesetzt. Wir verbinden das erstmals mit einer Therapie. Wir wollen die Welt da draußen zu den Patienten bringen, zum Beispiel einen Supermarkt, damit sie üben können, sich wieder im Alltag zurechtzufinden. Das ist nur ein Beispiel, wie wir für Patienten Szenarios entwickeln können, für die Physiotherapie und psychotherapeutisch und so, dass es Spaß macht. Wer sich auf Spaß konzentriert, empfinde Schmerz nicht so intensiv, sagt Ehrlich. Schmerz gehört für Aaron seit 5 Monaten zum ständigen Begleiter. Als er als Reservist in Gaza kämpfte, haben Hamas-Terroristen seinen Kompaniechef mit einem Kopfschuss getötet, erzählt Aaron. Beim Versuch, ihn zu retten, habe ein Terrorist ihm in die Beine geschossen. 3 Monate lang lag Aaron im Bett, jetzt läuft er auf Krücken, er habe Probleme, in sein altes Leben als Marketingleiter eines Hightech-Unternehmens zurückzukehren. Immer wieder komme die Erinnerung an den Tag des Angriffs zurück. Doch Aaron will nicht aufgeben. Er ist zuversichtlich, dass ihm die neuen Therapiemethoden helfen können, wo herkömmliche Methoden an ihre Grenzen kommen.
Künstliche Intelligenz und virtuelle Welten im Krankenhaus. Aus Israel ein Beitrag von Bettina Meier. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. In den sozialen Netzwerken sorgt eine aktuelle Studie für Aufregung. Nutzerinnen warnen auf TikTok und Instagram, dass Tampons gefährlich sein könnten. Tatsächlich haben Forschende in den USA Proben untersucht und festgestellt, in allen war eine ganze Reihe von Metallen nachweisbar, einige davon giftig. Warum die Studie zu denken geben sollte, Panik aber fehl am Platz ist, weiß Florian Falceder.
Das Ergebnis hat das Forscherteam in den USA selbst überrascht. Sie wollten herausfinden, ob auch giftige Metalle in Tampons stecken. Daher testeten sie verschiedene Tamponfabrikate auf insgesamt 16 Metalle.
Was für uns überraschend oder auch schockierend war, dass wir eben Blei gefunden haben, was halt giftig ist, wo wir eben wissen, dass jegliche Konzentration, die man Blei ausgesetzt hat, dass die gesundheitsschädlich sind.
Sagt Katrin Schilling von der Columbia University in New York, die für die Laborauswertung zuständig war. Neben Blei konnten die Forschenden auch in geringen Mengen Arsen und Cadmium finden. Alle 3 Stoffe sind giftig. Elisabeth Mertl arbeitet am Österreichischen Forschungsinstitut für Chemie und Technik schon länger zu Menstruationsprodukten und ihrer Sicherheit und ordnet ein.
Ich habe mir das gerade beim Arsen durchgerechnet auch. Was wäre, wenn ich nur die größten Tampons, also mit dem größten Gewicht, damit eigentlich auch mit der größten Menge an Substanzen verwende, wäre ich beim Arsen noch immer unter Grenzwerten, die für Pharmaindustrie und so weiter angenommen werden.
Beim Blei dagegen liegen die Werte höher, in den untersuchten Proben auch oberhalb der Grenzwerte, wie sie etwa für Trinkwasser gelten. Und selbst wenn die Mengen an Blei weiter gering sind, gibt Studienautorin Schilling zu bedenken.
Man muss halt immer sehen, natürlich in dem Moment, wenn man sagt, man nutzt einen Tampon, in dem Moment ist die Aufnahme, wenn die auch ganz gering ist, aber wie zum Beispiel Blei hat eine Halbwertszeit im Körper von 10 bis 30 Jahren.
Deshalb ist es wichtig, sagt Schilling, dass die Hersteller prüfen, wie das Blei in den Tampons landen konnte. Noch weiß man zu wenig darüber. Und es ist auch noch nicht untersucht, ob das Blei aus dem Tampon in den Körper gelangen kann. Vom Prinzip her ist die Gefahr da. Über die Vagina können Substanzen zum Teil sehr effizient aufgenommen werden. Das zeigen zum Beispiel Untersuchungen zur Aufnahme von Medikamenten. Bei den nun gefundenen Metallen in den Tampons muss geklärt werden, ob sich diese aus den Tampons überhaupt lösen.
Jetzt ist aber Tampon natürlich dafür gemacht, dass es eher Körperflüssigkeiten vom Körper aufnimmt und nicht unbedingt alles, was in dem Tampon ist, an den Körper abgibt. Das heißt, was auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor ist, der für solche Abschätzungen weiter fehlt, ist, was kommt denn unter realen Bedingungen aus diesen Tampons raus?
Sagt Elisabeth Mertl. Vom BR angefragte Gynäkologen und das Bundesinstitut für Risikobewertung erwarten keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Und auch Studienautorin Katrin Schilling ist zurückhaltend.
Ich würde jetzt keinen Ratschlag geben, keine Tampons mehr zu benutzen. Wer die benutzen möchte, kann die gerne benutzen. Das ist einfach nur die erste Studie, wo wir eben geguckt haben, es ist da. Und dann müssen wir gucken, wie viel löst sich eben. Und anzuregen, dass man vielleicht auch Regularien einführen kann oder das testen kann. Und ich würde auch ein bisschen mehr dafür bezahlen, wenn das getestet ist, um eben diese Angst oder diese Unsicherheit auszuräumen.
Klar ist, es braucht mehr Untersuchungen. Wie landen überhaupt Metalle in den Menstruationsprodukten und können sie von den Tampons auch in den Körper gelangen? Die aktuelle Studie ist ein erster Schritt und
es gibt Gott sei Dank seit 2 Jahren eine internationale Arbeitsgruppe, die an so einem Standard arbeitet.
Sagt Elisabeth Mertl, die selbst Teil dieser Arbeitsgruppe bei der Internationalen Organisation für Normung, kurz ISO, ist. Bis Ende 2026 wollen sie einen solchen Standard veröffentlichen.
Aufregung um Schwermetalle in Tampons. Ein Beitrag von Florian Falzeder. Und jetzt feiern wir noch einen runden Geburtstag. Eigentlich ist er erst morgen, aber in diesem Fall dürfte niemand rumunken, dass das Unglück bringt. Das Jubiläumsfest hat man nämlich schon vor über einem Monat gefeiert. Jedenfalls wurde am 22. Juli 1974 das Umweltbundesamt gegründet, per Gesetz. Was nach einer etwas verstaubten Behörde klingt, hat tatsächlich im deutschen Umweltschutz für eine Revolution gesorgt. Denn damals gab es nicht einmal ein Umweltministerium. Für die Umwelt war das Innenministerium zuständig. Renate L. blickt auf die Anfänge des UBA zurück. In einer Zeit mit dickem Qualm aus den Schornsteinen und mit Schaumbergen auf vielen Flüssen. Und sie schaut auf das Umweltbundesamt von heute.
Die Gründung des Umweltbundesamtes im Jahr 1974 war Teil des ersten Umweltprogramms einer Bundesregierung. Das Amt befasste sich anfangs vor allem mit Abfall, Luftverschmutzung, Lärm und erfand den blauen Engel für umweltfreundliche Produkte wie Haarspray ohne ozonschädliches FCKW. Umweltpolitik hat in diesen Anfangsjahren vor allem die Funktion einer Bremse, sagt der Umwelt- und Technikhistoriker Frank Ükötter von der Ruhr-Universität Bochum.
Grenzen einziehen, bremsen die vielen kleinen Stellschrauben, die vielen Grenzwerte, die vielen technischen Standards, mit denen man exzessive Umweltschäden einfangen kann.
Das Umweltbundesamt oder kurz UBA steht dabei zwischen dem Streben nach Wirtschaftswachstum einerseits, für das symbolisch noch der rauchende Schornstein steht, und andererseits der aufkommenden Angst vor Gesundheitsschäden und Naturzerstörung.
Das Umweltbundesamt sagt, wir messen hier Probleme, wir können Probleme quantifizieren, wir können sie einschätzen, wir können Maßnahmen durchrechnen, die etwas dagegen tun, dann sagen, diese Maßnahmen sind so effektiv und natürlich auch so teuer. Das ist die Aufgabe des Uber, die Kleinarbeit, die nur dann funktioniert, wenn andere politisch Druck machen.
Dieser Druck kommt ab den 80er Jahren auch aus der wachsenden Umweltbewegung und von einer neuen Partei, den Grünen. Berichte zu aktuellen Umweltgefahren muss das Uber vor der Veröffentlichung erst der zuständigen Abteilung des Innenministeriums vorlegen. 1984 ist das Thema eines Berichts Formaldehyd. Die Chemikalie steckt damals in Möbeln aus Pressspanplatten, ist also allgegenwärtig in deutschen Haushalten und Büros. Doch das inzwischen CSU-geführte Ministerium will den Bericht nicht veröffentlichen. Der Chemiker Uwe Lahl, damals wissenschaftlicher Berater der Grünen Bundestagsfraktion, erinnert sich noch gut.
Der sollte umgeschrieben werden und das war Einfluss der chemischen Industrie oder der stoffverwendenden Industrie. Der ist uns also zugespielt worden und zwar auch bewusst von Leuten aus dem Amt, die ihre Erkenntnisse nicht publizieren durften.
Der Bericht gelangte via Opposition doch in der Original-Uber-Fassung in die Öffentlichkeit und Formaldehyd wurde später als krebserregend eingestuft. Für das Selbstverständnis des Uber entscheidend ist die Orientierung an wissenschaftlich erwiesenen Fakten. Uwe Lahl erarbeitete zum Beispiel Ende der 70er Jahre eine Nachweismethode für Schadstoffe in Wasser, aus dem er mit finanzieller Unterstützung des Uber ein praxistaugliches Verfahren entwickeln konnte.
Ein Nachweisverfahren, was dann dazu führt, dass ein Wasserwerk geschlossen werden muss oder auch andere schwierige Diskussionen öffentlich stattfinden, ist ja nicht einfach. Aber das Amt wollte diese Erkenntnisse gewinnen.
Und das ist heute noch so. Der Gewässerökologe Matthias Lies am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat unter anderem Pestizidkonzentrationen in Bächen und deren Auswirkungen untersucht. Es zeigte sich, dass die Auswirkungen bei den meisten Pestiziden viel stärker sind als vom Uber angenommen.
Da hatte ich mit einem gewissen Unwillen gerechnet von Seiten des Ubers. Aber das haben sie sozusagen geschluckt. Und haben gesagt, wir müssen unsere Risikobewertung verbessern. Und das fand ich doch sehr beeindruckend.
Aufgrund derartiger Erkenntnisse können dann neue Regeln für die Pestizidanwendung oder sogar Grenzwerte entstehen. Allerdings dauert das viele Jahre. Wobei Grenzwerte heute gar nicht mehr so stark im Fokus stehen wie in den Anfangsjahren des Uber, sagt der Umwelthistoriker Frank Ükötter.
Es geht darum, etwas Neues zu bauen, sei es ein klimaschonendes Energieregime, sei es eine Landwirtschaft, die Biodiversität schont. Die Themen, um die sich Umweltpolitik heute dreht, ist das langfristige Gestalten, eine ökologische Nachhaltigkeit, die aber Gesellschaft und soziale Gerechtigkeit nicht aus dem Blick gerät.
Das wissenschaftliche Spektrum des Uber hat sich vergrößert. Heute werden nicht nur ökologische, sondern auch wirtschaftliche und soziale Auswirkungen untersucht. Natürlich mit demselben hohen wissenschaftlichen Anspruch wie in den Jahrzehnten zuvor. Das hat erst kürzlich auch der strenge Wissenschaftsrat bestätigt, der normalerweise Forschungsinstitute unter die Lupe nimmt. Er sagt:
Für seine Forschungsleistungen genießt das Uber einen national wie international sehr guten Ruf.
Ein ungewöhnliches Lob für ein Bundesamt.
Renate L. über 50 Jahre Umweltbundesamt. Mehr zu diesem Thema finden Sie in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig.